Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich möchte gerne noch ein kurzes Gebet beten. Ja, liebevoller Vater, um deines Sohnes Jesus willen bitten wir, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ich möchte einsteigen mit diesem Bibelvers. Das war die Situation, die Frauen, die kamen zum Grab, machten sich Gedanken über Jesus, über das Einbalsamieren und so weiter und so fort. Und dann ist da dieser Engel und der sagt, er wusste das, Gott sieht ins Herz, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Wissen Sie, was mich an diesem Vers so beeindruckt, oder sagen wir, an dem, was der Engel da sagt, dass er eigentlich, in Anführungsstriche setze ich das, nur die menschliche Seite Jesu erwähnt. Als ich diesen Vers las, habe ich gedacht, Mensch, warum hat der Engel nicht gesagt, ich weiß, wen ihr sucht. Den Sohn Gottes, den Christus, den Messias, den Herrn aller Herren. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, denn er ist ja schließlich der Sohn Gottes. Nein. Ihr sucht Jesus. Oh, lapidar. Es gab Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen in Israel, die Jesus hießen. Das ist die menschliche Seite unseres Herrn, an dem man nicht glaubte, der verachtet war, der verworfen war, der Nazarener. Der Nazarener, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das steht eigentlich immer in Verbindung mit dem Unglauben des jüdischen Volkes. Ach, dieser Jesus, der Zimmermannssohn da aus Nazareth, ach, hör mal darauf. Und er konnte da nicht viele Zeichen tun, weil sie nicht glaubten. Den Gekreuzigten, den Verachteten, Verworfenen, Verurteilten, Gekreuzigten, ach, dieser Jesus, der am Schluss seines Lebens dasteht als der große Verlierer. Und jetzt kommt es. Der ist auferstanden. Warum? Der Mensch, ich sage es nochmal bewusst, der Mensch Jesus hat den Tod besiegt. Warum? Damit der Sieg seiner Auferstehung durchdringen kann zu allen Menschen. Das, was er errungen hat als Mensch, natürlich ist er immer und ewig der Sohn Gottes gewesen und göttlichen Wesens, das wissen wir. Aber er ist hundertprozentig Mensch geworden. Und nun verwirklicht sich seine Auferstehung an die, die an ihn glauben. Du bist doch ein Mensch, oder? Als was sitzt du hier? Für dich. Das ist es, was Jesus so allen anderen Menschen, die je gelebt haben, voraus hat. Wenn man das immer wieder liest in der Geschichte, die ganzen Pharaonen, die haben sie alle einbalsamieren lassen, ja? Das zeigt doch ihre Sehnsucht, ihr Wunsch. Wir wollen eigentlich überleben, wir wollen erhalten bleiben. Oder dieser Lenin, der ist noch einbalsamiert im Mausoleum in Moskau. Oder Mao Zedong in Peking. Ho Chi Minh in Hanoi. Und da gibt es noch einen Papst, der ist aufgebahrt immer noch in der Kathedrale oder Kirche in Rom. Den kann man besichtigen. Und dass die Kommunisten das gemacht haben, die doch immer nur gesagt haben, ist doch alles Materie, ist doch sowieso alles nur Materie, spielt doch keine Rolle, weg damit. Der Mensch sehnt sich danach, zu leben. Jesus musste man nicht einbalsamieren. Das hatten die Frauen ja vor, also nicht einbalsamieren im ägyptischen Stil, aber mit Gewürzen und so, auch wegen des Geruchs etc. Das war eine Sitte damals in Israel, aber die kamen ja gar nicht dazu. Hat er gar nicht nötig gehabt. Er war ja auferstanden. Das finde ich so herrlich. Der allmächtige Gott schreibt mitten in dieser Unheilsgeschichte unserer Welt seine Heilsgeschichte. Und die schreibt er mit Christus. Durchaus und nur mit und durch Jesus Christus. Er ist das große Thema der Bibel und der Ewigkeit. Der Epheserbrief erklärt uns das, der sagt nämlich, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden, dass ihm alle Gewalt gegeben ist, alle Kraft und dass er zur Herrschaft gesetzt ist über alles in Ewigkeit. Und das werden wir nachher noch sehen, wenn wir in die Offenbarung hineinkommen. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Ich bin immer noch in der Einleitung. Ja, keine Sorge, gehört dazu. Gott schreibt in der Unheilsgeschichte unserer Welt seine Heilsgeschichte. Auch heute. Auch mit deinem Leben. Wollen wir mal einen kleinen Blick so in die Geschichte tun? Josef, Jesus ist erwähnt worden, ja? Das Buch. Ja, dieser Josef, verworfen, gehasst, beneidet von seinen Brüdern. Am Schluss sagt er ja auch, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut mit mir zu machen. Dadurch ist Jakob nach Ägypten gekommen, um dort ein großes Volk zu werden. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte des Josefs, ist doch faszinierend. Und durch diese ganze Geschichte hindurch sieht man Gottes Handeln im Verborgenen. Er hat alles unter der Kontrolle. Und dann geht es weiter. Dann ist da in Ägypten tatsächlich dieses Völkchen, anfänglich 70 Personen, zu einem großen Volk geworden von 600.000 Männern und dann noch die Frauen und die Kinder dazu. Ich weiß nicht, vielleicht 1,5-2 Millionen Menschen. Und da spielt Ägypten auf einmal eine große Rolle. Und da sehen wir, also die Geschichte ja, von Mose, also die ist ja schon fast humorvoll. Da macht doch der Pharao, der sagt, alle Kinder, also alle Jungs, Todesurteil, die werden alle in den Nil geworfen, alle umgebracht. Das Volk wird mir zu groß, das israelitische Volk. Da stand also über dem Leben von Mose das Todesurteil. Und die Mutter will ihn verstecken. Und nach einer Zeit konnte sie es nicht mehr, vielleicht hat er zu laut gerufen oder geweint. Und dann setzt sie ihn da in dieses bekannte Körbchen und das wird dann in den Nil gelassen. Und dann kommt da die Prinzessin und sie, ach nee, guck mal. Und dann machen sie das Körbchen auf, ein israelitischer Junge aus dem Wasser gezogen, wir nennen ihn Mose. Und da ist da die Miriam, die ältere Schwester von Mose. Also die, alle Achtung, die ist da zur Stelle, die hat im Schilf gesessen und alles beobachtet wahrscheinlich, ja. Und dann ist die da aus dem Schilf raus und sagt die Prinzessin, du Prinzessin, ganz schön schlau, diese Kleine. Möchtest du, dass ich das Kind nehme und einer israelitischen Mutter gebe zum Stillen? Und dann sagt die Prinzessin, ja, mach das und ich bezahle dafür. Jetzt wird der Mose vom Tod errettet. Die Mutter kriegt ihr Kind zurück. Und wird dafür auch noch bezahlt. Ja, da soll mal einer sagen, Gott hat das nicht unter Kontrolle, oder? Das ist doch herrlich. Das ist einfach nur herrlich. Und dann alle anderen, sogar die Weltreiche, es gibt ja viele Weltreiche, dann Ägypten, jetzt mal angefangen mit Ägypten, nachher Assyrien, Persien und so weiter und so fort. All diese Weltreiche, die in der Bibel vorkommen, die sind ja eigentlich nur interessant in der Bibel oder finden in der Bibel im ewigen Wort Gottes nur deshalb Erwähnung, weil sie in Verbindung zu Israel stehen. Sonst sind die nur ein Tropfen. Der übrig bleibt im Eimer. Aber weil sie mit Israel zu tun haben, werden sie erwähnt. Ägypten, nachher Assur, dann Babylon, Persien, dass die Israeliten wieder zurück können aus der Gefangenschaft. Die Geschichte von Haman war jetzt kürzlich in aller Munde, ja. Dieses bösen Hamanns, der das ganze jüdische Volk umbringen wollte. Dann am Freitag haben wir darüber geredet, Griechenland, ja, wofür wurde Griechenland? Griechenland wurde nur gebraucht, damit ganz Europa Griechisch lernte. Das war wichtig nachher zur Verbreitung des Evangeliums. Und dann kamen die Römer, haben am Freitag auch darüber geredet, tue ich nicht mehr. Aber Pax Romana, Handelswege, 80.000 Kilometer Straße im Römischen Reich. Alles sprach eine Sprache, ideale Bedingungen, damit das Evangelium Jesu Christi verkündigt werden kann. Und sogar, wenn wir in die jüngere Geschichte übergehen, sogar die beiden Weltkriege, ich meine, die waren ja grausam, das steht hier überhaupt gar nicht zur Diskussion. Die waren grausam, grausam, grausamer geht es nicht. Aber die hat Gott schlussendlich unter seiner Kontrolle gebraucht, damit der jüdische Staat entstehen konnte. Da haben 400 Jahre die Osmanen in Palästina, so nannte man es ja früher, geherrscht. Das Land war zugrunde gerichtet. Da wuchs nichts mehr, da war Malaria, das war also schrecklich. Da kam es zum Ersten Weltkrieg und die Engländer besiegen die Osmanen, die Türken. Und die werden sozusagen weggejagt und da bekommt England das Mandat über Palästina. Und dann sorgen die Engländer dafür, Balfour-Deklaration 1917, dass die Juden wieder eine eigene Heimstätte bekommen. Und das ging durch die ganze Welt. Boah! Die Engländer, dafür müssten die Türken weg, ja, die Osmanen. Und die Engländer kamen und jetzt war damit die Chance gegeben, die Juden kriegen ein eigenes Land zurück. Ja, und dann wundert man sich nicht, was war die Antwort darauf? Was, die Juden kriegen ein eigenes Land? Das darf nicht passieren. Zweiter Weltkrieg. Und der richtet sich ja dann ausgerechnet gegen das jüdische Volk in ganz besonderer Art und Weise. Gegen alle Menschen, auch gegen Sintis und so weiter, aber im Speziellen gegen Israel, ja, über 6 Millionen Juden. Also, ich habe dieser Tage ein Bild zugeschickt bekommen. Es gibt da ein Buch, das heißt Der gelbe Stern. Der gelbe Stern. Wenn Sie die Bilder sehen, liebe Freunde, da denkt man, wie kann man Menschen behandeln schlimmer als Tier? Das wurde gemacht im nationalsozialistischen Reich, ganz besonders gegen die Juden. Aber am Schluss, der Krieg ging verloren, Gott sei Dank, er hat die Kontrolle. Und wofür sorgt er eigentlich bei aller Grausamkeit des Krieges? Aber es gibt auch jüdische Stimmen, die sagen heute, ohne den Zweiten Weltkrieg hätte es den jüdischen Staat nicht gegeben. Aber die Völker standen unter Schock, unter diesem Eindruck, ja, dieses Volk braucht jetzt wirklich ein eigenes Land, einen eigenen Staat. Und da haben ja zur Überraschung von allen, haben ja sogar die Russen dafür gestimmt. Und so ist 3 Jahre später der jüdische Staat entstanden. Merkt ihr? Durch alle Wirren hindurch hat Gott die Kontrolle. Und noch etwas, es ist auch interessant, wir wissen ja damals, als Josua die Israeliten ins verheißene Land führte, sagt man, dass er das tat mit 600.000 wehrfähigen Männern. Und als der jüdische Staat 1948 gegründet wurde, wurde er gegründet mit 600.000 Juden. Irgendwo interessant, ne? Wir stellen fest, über dem Lärm der Welt bleibt Gottes Stimme ruhig und fest. Während sich Zeiten ändern, bleibt sein Wille unverrückbar. Er schreibt Geschichte und kein Kapitel entgleitet ihm. Ja, und dann machen wir jetzt mal einen Blick in die Offenbarung. Und da fangen wir mal an mit dem Thron Gottes. Offenbarung Kapitel 4, Vers 2. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und dieser Thron, der bestimmt jetzt die ganze weitere Entwicklung der Menschheit und besonders auch das letzte Kapitel der Menschheit. 50 Mal wird der Thron Gottes in der Offenbarung erwähnt. Das ist die höchste Regierungsstelle. Von dort ging alles aus. Wenn die Bibel damit beginnt, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war Gott, dann war er da schon, als der Anfang geschaffen wurde. Müssen wir mal vorstellen. Er hat den Anfang geschaffen. Ja, vor Anfang. Ja, Anfang ist doch der Anfang. Ja, es gibt nur einen, der vor dem Anfang ist. Das ist Gott. Und von diesem Thron aus hat er alles geschaffen, was geschaffen worden ist. Vor diesem Thron werden sich einmal alle Knie beugen. Vor diesem Thron wird einmal Himmel und Hölle, sogar der Tod wird fliehen vor diesem Thron. Da wird das Urteilswort gesprochen über die Menschheit. Freddy, du hast das gestern Abend gelesen, so schön, nicht? Das war Psalm 103, Vers 19. Da hattest du gelesen zum Konzert am Anfang. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet, seine Königsherrschaft regiert über alles. Glauben wir das auch angesichts der Ereignisse, die jetzt gerade passieren? Also das drückt einem wirklich die Tränen in den Augen, wenn man Bilder sieht aus der Ukraine, wie da Dörfer, Städte wirklich zerstört sind und es ist noch gar nicht mal so warm, glaube ich, jetzt da und die Menschen sind obdachlos und junge Menschen werden eingezogen ins Militär und die fallen da oder Bein abrasiert und Arm weg und so weiter. Die Krankenhäuser sind voll grausam auf beiden Seiten oder im Iran, in den Golfstaaten oder Tel Aviv jetzt auch, in Israel. Es ist wirklich, da kann man nur, Herr, bitte komm. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott sitzt auf dem Thron. Ihm entgeht das ja nicht. Er weiß, er hat damit etwas vor. Vielleicht geht es in Richtung dieses letzten Kapitels, was heute sich entwickelt. Vielleicht. Von diesem Thron aus wird eines Tages einmal gesagt werden, siehe, ich mache alles neu. Und dann werden wir ewig bei ihm sein. Und mit auf diesem Thron, nicht auf einem Extrathron, mit auf diesem Thron sitzt Jesus Christus zur Rechten Gottes des Höchsten und bestimmt alles. Und die Zukunft der Gemeinde ist nun auch dazu bestimmt, an diesem Thron teilzuhaben. Das ist deine Zukunft. Nicht nur Auferstehung, irgendwo ein Platz im Himmel, auf der Wolke sitzen und Geige spielen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also da sehen wir schon, Gott hat die Kontrolle, er sitzt auf dem Thron. Wir gehen einen Schritt weiter. Der Herr aller Herren. Kyrios übrigens heißt das ja, Herr ist eigentlich ein göttlicher Titel, Kyrios. Aber die Kaiser in Rom, die wurden auch Kyrios genannt. Der Augustus zum Beispiel, ja? Oder auch nachher Tiberius oder Nero und so weiter, die wurden Kyrios, weil die erwarteten göttliche Anbetung. Aber hier sehen wir den Herrn aller Herren, den Kyrios, der über alle Kyriose steht. Und das war ein ganz besonderes Ereignis. Der Apostel Johannes, dem wird auf einmal der verherrlichte Christus gezeigt. Der Sohn Gottes im Himmel. Ja, und er sieht dann den Herrn Jesus Christus, er hört zuerst eine Stimme, und das ist eine gewaltige Stimme, wie Rauschen vieler Wasser oder so ähnlich, und dann dreht er sich um und er sagt, ich will die Stimme sehen, die da mit mir spricht, und er sieht den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Verschiedene Facetten werden dann aufgeführt, er sieht sein Angesicht, er sieht seine Haare, er sieht den Brustgürtel, er sieht die Lenden, er sieht sein Gewand und alles Mögliche, seine Füße, Beine wie aus Erz oder Gold oder und so weiter und so fort. Und dann greife ich aber jetzt hier nur ein Teil mal heraus, nur ein Teil. Und dann sieht der Johannes, aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ich habe hier eine kleine Taschenbibel, Taschenausgabe, Neues Testament. Ich habe mir die vor einigen Monaten mal besorgen lassen, bin ich zufällig drauf gestoßen, ist von einem Dr. Manfred Roth, er kommt übrigens, soweit ich weiß, aus Schaffhausen. Und der hat hier eine tolle Bibel übersetzt und hat da ganz, ganz viele Anmerkungen. Und die Anmerkung, da erklärt er alles vom Urtext her, also vom Griechischen. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne so auch mal die Bibel studiert oder sich weiter hineinknien möchte. Wenn Sie das wollen, kann ich Ihnen diese Taschenausgabe sehr empfehlen. Ja, ich glaube, wir haben ein paar am Büchertisch, glaube ich, ja. Ein paar Stück haben wir da. Also, und der, jetzt gebe ich Ihnen eine Kostprobe. Wissen Sie, was der sagt zu diesem Wort? Aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und da sagt er vom Urtext her, und er gibt dann auch das Wort an, das griechische Wort, und da sagt er, es handelt sich da um ein säbelartiges Langschwert. Habe ich gar nicht gewusst. Es handelt sich um ein säbelartiges Langschwert. Und dann habe ich auch in anderen Bibeln nachgeschaut, auch so mit griechischem Urtext und so weiter. Und tatsächlich, also man kann sagen, das ist eine lange Klinge, oft leicht gebogen, sehr durchschlagskräftig. Und das Interessante ist, und das schreibt auch hier dieser Dr. Roth, dieses Langschwert, das aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus geht, steht im Gegensatz zu den Kurzschwertern der Römer. Ja, jetzt könnte man denken, ja, ich merke, Sie sind begeistert. Nein, das ist für mich jetzt auch Symbolsprache, weil das sagt mir gegenüber unseren Herrn, ziehen alle Nationen immer nur den Kürzeren. Die haben alle nur ein Kurzschwert. Aber unser Herr, der hat ein Langschwert. Er. Und jetzt ist natürlich klar, pass jetzt mal auf. Also, der Johannes, was macht der gedacht haben? Ja? Jetzt sind Sie zu Hause, nehmen Ihr Enkelkind aufs Schoß, ja? Robert, Freddy, ich habe gesehen, hat 5 Enkelkinder, ja? Nimmst du auf den Schoß und dann sagst du abends deinem Kind, du komm, ich erzähl dir mal eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Und dann erklär, guck mal hier, Jesus und so. Und aus seinem Mund geht ein langes. Und das Kind klammert sich an dich und sagt, Opa, hör auf, ich kann nicht schlafen. Sind wir doch mal ehrlich, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Illustrativ würde ich jetzt sagen, hallo. Aber das ist natürlich Symbolsprache. Du hast gelesen aus Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Und er zeigte seinen Knechten. Da heißt es eigentlich im Urtext durch, Sie merken, Taschenbibel. Ne? Da heißt es eigentlich im Urtext durch Zeichen kundtun. Also die Offenbarung ist auch eine Zeichensprache. Und da muss man sehr gut studieren, was ist jetzt wortwörtlich gemeint und was ist bildhaft, symbolisch, zeichenhaft gemeint. Und es ist uns klar, dass das Schwert aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus nicht buchstäblich zu sehen ist, sondern dass das ein Zeichen ist, ein Symbol für was? Und da muss man dann Parallelen suchen. Hebräerbrief. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also das Wort Gottes ist einerseits schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es ist aber selber eben auch ein Schwert. Nur schärfer als alles andere. Und in der Offenbarung Kapitel 19, da kommt der Herr Jesus Christus zurück in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann heißt es, da lesen wir in Offenbarung 19, Vers 15 und Vers 21, dass er mit diesem langen Schwert, das aus seinem Munde geht, die Völker schlägt. Da habe ich mir gedacht, ja, wie wird er das tun? Ein Wort genügt. Ein Wort genügt. Er ist selber das Wort in Person. Eines Tages kommt der Mensch der Sünde, er hat eine dreifache Bezeichnung im 2. Thessalonicher Brief, er wird genannt Sohn des Verderbens und der Gesetzlose und der Mensch der Sünde. Und er wird Zeichen und Wunder tun, er wird die Völker verführen, die Kraft des Satans wird sich in ihm manifestieren. Und dann kommt der Herr Jesus zurück und dann heißt es, er wird ihn vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Das ist die Kraft seines Wortes. Du kannst nichts Besseres tun in deinem Leben, als dich möglichst viel mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das bringt unglaublich viel. Für jede Lebenslage. Und natürlich die Geschichte Israels, die lange Geschichte, aber auch die aktuelle Geschichte, wir sehen in allem, da hat Gott irgendwie, er hat seine Hand im Spiel und man sieht irgendwo auch die Staatsgründung, die kann man doch nicht nur wegtun, so als zufällig passiert. Ist ja verheißen gewesen. Und das sehnlichste Verlangen der göttlichen Feinde ist natürlich immer, dieses Volk zu vernichten. Da habe ich zum Beispiel auch gelesen in einem Buch, hier habe ich es, in einem Buch, das war gerade, das hing zusammen mit der Staatsgründung Israels damals, da hat der Generalsekretär der Arabischen Liga, Azam Pascha, gesagt, es wird ein Ausrottungskrieg und ein gewaltiges Blutbad sein, von dem man einst sprechen wird, wie von den Blutbädern der Mongolen und der Kreuzzüge. Aber nein, die haben den Krieg verloren. Mit einer unheimlichen Übermacht sind sie gekommen und sie haben den Krieg an Israel verloren. Und seit der Staatsgründung, auch schon vorher, aber seit der Staatsgründung, besonders will man dieses Volk wirklich vernichten. Das ist ja das, was der Iran proklamiert hat. Er hat das ja tatsächlich proklamiert. Wir vernichten. Ich hörte gerade, es ist eine Botschaft gewesen von Dr. Roger Libby, und er brachte ein Beispiel, gibt das sinngemäß weiter. Ich hörte diese Botschaft, da ist ein, ich weiß nicht, war es ein spanischer Journalist oder irgendwie sowas, der hat den iranischen Khomeini da besuchen dürfen, der jetzt umgekommen ist. Und durfte da bei ihm sein und da sah er, wie der morgens den Tee gemacht hat. Und dann hat er ihn gefragt, ja, Herr Khomeini und so, das war ja ein ganz brutaler Mensch. Was der, also Christ, Kopf ab, homosexuell, Kopf ab, oder aufhängen, steinigen, ja, Regime in Frage stellen, Todesurteil. Also es gibt ja keinen Krieg in dieser Welt, worüber sich eine Bevölkerung freut. Die Iraner haben das gemacht. Die sagen, wir wollen endlich weg. Endlich weg. Von diesem Regime. Aber wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ja? Auf jeden Fall hat er da seinen Tee gerührt und dann frug dieser Mann, dieser spanische Mann, der frug dann den Khomeini, an was denken Sie eigentlich, wenn Sie hier Ihren Tee rühren und machen und so? Was ist Ihre Vorstellung, von was träumen Sie? Und dann guckte der Khomeini ihn an und sagte nur eins, von der Vernichtung Israels. Muss man sich mal vorstellen. Besessen von diesem Gedanken. Und heute müssen all diese Länder panische Angst haben vor Israel. Ja, ich wünsche niemandem den Tod, aber das ist nun mal eine Realität. Ist nun mal eine Realität. Die Israelis, die wissen fast alles. Ja? Die wissen genau, in welchem Schlafzimmer die liegen. Ja, das ist unglaublich. Gott hat die Kontrolle. Sonst wäre Israel schon lange ausgelöscht. Ich kann das nicht anders erklären. Und da gibt es ja mal diese Anekdote von Dr. Arnold Fruchtenbaum. Vielleicht kennen Sie die, aber ich denke, das macht Ihnen da nichts aus. Wenn Sie sie schon kennen, dann kennen Sie sie doppelt. Da wird ein Jude gefragt von einem Nicht-Juden, hör mal, was passiert eigentlich mit euch, wenn die Feinde mal über euch siegen? Und dann antwortet der Jude und sagt, ach, sagt er, dann kriegen wir einen neuen Feiertag. Und dann sagt der Nicht-Jude, sagt, wie einen neuen Feiertag? Ja, da kriegen wir einen neuen Feiertag. Ja, wie meinst du das? Ja, als die Ägypter uns umbringen wollte, schenkte Gott uns das Passafest. Als die Seleukiden uns umbringen wollten und besiegen wollten, bekamen wir das Chanukka-Fest. Als der Haman, dieser böse Haman, uns besiegen und ausrotten wollte, erhielten wir das Purim-Fest. Als die Nationalsozialisten uns umbringen wollten, erhielten wir den Holocaust-Gedenktag. Als die feindliche arabische Liga damals den neugeborenen jüdischen Staat vernichten wollten, da kriegten wir den sogenannten Yom HaTzmaut, den Unabhängigkeitstag Israels. Naja, und wenn irgendein anderes Volk uns heute umbringen will, da gibt Gott uns halt einen neuen Feiertag. Das Wort Gottes ist mächtiger als alles Geschrei dieser Welt. Da. Er ist der Gott über Gemeinde, Israel und Nationen. Er hat die Kontrolle. Und ich hoffe, dass uns das auch persönlich etwas, ich kann persönlich jetzt nicht so sehr auf uns eingehen, aber dass wir das ja dann aus dem Zusammenhang auch für uns nehmen, da wird er doch auch mein kleines Leben in der Hand haben, oder? Und die Dinge, die du nicht verstehst, ja, warum habe ich jetzt, was weiß ich, die Prüfung nicht bestanden? Warum habe ich jetzt keine Arbeit oder warum bin ich da nicht jetzt angekommen oder was wird aus meinen Enkelkindern? Ja, ganz einfach, Gott hat was Besseres vor. Etwas Besseres vor. Sei nicht verzagt. Nach ein paar Jahren wirst du zurückblicken und dann wirst du sagen, Mensch, das war ja genau richtig. War genau richtig. Ein anderer Blick in die Offenbarung. Das war natürlich dann auch Hammer, ja. Also ich hatte ja gesagt, der Johannes sieht dann den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und da passiert das hier. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja, ich weiß nicht, wenn man so liest in der Bibel, dann liest man das und manchmal bleibt man so ein bisschen hängen und dann macht man sich Gedanken darüber und das ist mir so gegangen. Da habe ich gedacht, ach, das ist ja seltsam, weil der Johannes, der hat doch so gut, gerade der hat doch so gut den Herrn Jesus gekannt hier auf dieser Erde, oder? Der ist ungefähr 3 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Er gehörte zu dem engeren Jüngerkreis. Er war einer der Lieblingsjünger, der seinen Kopf an seine Brust legte. Er hat 3 Totenauferweckungen miterlebt. Er hat miterlebt, wie 4000 Menschen und 5000 Menschen einmal gespeist wurden mit wenig Fische, wenig Brot. Er hat Heilungen erlebt. Er hat den Herrn Jesus erlebt nach seiner Auferstehung, der hat dann wieder gesehen. Und jetzt kommt er in den Himmel und da sieht er den Herrn Jesus wieder. Und da hätte ich gesagt, Mensch, toll, da bist du ja. Du hast es aber schön hier. Ja? Lass uns Gemeinschaft haben. Dich wiederzusehen, Herr, das finde ich ja so klasse, du. Nein, er fällt um wie tot. Weil er sieht den Herrn in seiner Herrlichkeit. Und so wichtig es ist, den Herrn Jesus als Mensch zu kennen, ist es noch viel wichtiger, dass du ihn immer tiefer kennenlernst in dem, was er heute ist, auch für dich. Es gibt eine interessante Stelle, Bibelstelle von dem Apostel Paulus, der sagt, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Das ist ein Hammer, Hammeraussage, oder? Paulus will sagen, das ist auch seine Lehre, bleibt nicht bei dem irdischen Christus stehen. Das ist so schade bei vielen Christen, ich darf das sagen, ja? Die bleiben in den Evangelien stehen, in den 4 Evangelien. Und da wundern sie sich, dass sie geistlich nicht richtig weiterkommen. Und dann sagen, es gibt sogar Christen, ich habe es selber erlebt, wenn ich nicht selber erlebt hätte. Aber es gibt Christen, die sagen, die haben auch mir gesagt, nee, die Aussagen Jesu in den Evangelien, die stehen doch über den Aussagen der Apostel in ihren Briefen. Das, was Petrus sagt oder Jakobus sagt, Johannes sagt, Paulus sagt, das muss dem untergeordnet werden. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los, du? Das Gegenteil ist wahr. Das führt uns weiter, tiefer. Außerdem ist das ja von Christus gegeben. Das kann man ja gar nicht... Ja, das Fundament ist natürlich das Evangelium. Ohne diesem hätten wir das andere ja gar nicht. Aber Gott will uns weiterführen, er will uns tiefer hineinführen in sein Wort und in all das, was wir durch ihn bekommen haben. Und darum sagt der Hebräerbrief, er sagt, das Wort von dem Anfang des Christus verlassend fortzufahren zum vollen Wuchs. Machen wir das. Machen wir das. Es geht dabei um die unergründlichen Reichtümer des Christus, die er uns erworben hat. Durch sein Kommen, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt. Darum versuchen wir ja auch viel Literatur herauszugeben, weiterführende Literatur. Ja, auch bei uns in Übersee, in Südamerika und so weiter. Evangelisten gibt es da super. Es braucht keine Missionare als Evangelisten, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche. Die Einheimischen oder dort Geborenen, Aufgewachsenen in dieser Kultur, die können das viel besser als wir. Viel besser. Und die machen es auch. Und da bekehren sich auch viele. Aber was sie brauchen, unbedingt brauchen, ist weiterführende Literatur in, was weiß ich, Portugiesisch, Spanisch und so weiter und so fort. Ja, das ist wichtig. Ja, und dann sehen wir, wie der Herr hier wirklich alles in der Hand hält, wie er der Herr über alles ist. Und was der Dings jetzt hier durchmacht, der Johannes, das haben wir ja auch alle, machen wir ja auch alle mehr oder weniger durch. Und darum ist das, glaube ich, auch ein ganz, ganz schönes Bild, das uns auch seelsorgerlich ganz persönlich helfen darf. Der Johannes, der erschrickt erst einmal, ja, ich sage Ihnen, wissen Sie, wer hier steht? Einer, der Schiss hat vom Tod. Ja, ich freue mich nicht auf den Tod. Ich habe Angst davor. Also, nicht immer. Nee, dann wieder nicht. Man weiß ja, ne? Aber dann, ja, wie geht das wohl? Und man wird älter und so weiter und so fort. Wie wird es? Jeder Mensch erschrickt eigentlich vor dem Tod. Und dann kippt er auch um wie tot. Hilflos, machtlos, erschrocken, voller Verzweiflung. Dann kommt Jesus und legt ihm die Hand auf und tröstet ihn. Und tröstet ihn. Im Auferstehungskapitel, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Entrückung und Auferstehung derer, die an Jesus Christus glauben, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Das machen wir, ja? Und dann steht hier einer, der hat Angst vor dem Tod, mal mehr, mal weniger. Jedenfalls habe ich da keine Sympathie für. Und dann lese ich solche Stellen und dann bin ich wirklich getröstet. Ja, in sein Reich zu kommen, in sein Reich zu sein, im Paradies, in seiner unmittelbaren Nähe, ist doch herrlich, das ist doch Trost. Und das erlebt jetzt der Johannes und das mit einem kostbaren Argument. Jesus sagt, weißt du, warum ich dich hier tröste? Weißt du, warum ich dich hier raufhole wieder und dich wieder aufrecht stehen lasse? Weil ich tot war. Und siehe, ich lebe. Ich bin der Herr. Ich habe die Macht über den Tod. Ich habe den Schlüssel des Hades. Ich, nicht mehr der Teufel. Der Teufel kann dir nichts anhaben. Leute denken immer, der sitzt da mit einer Gabel und sticht uns da irgendwo in der Ewigkeit. Ja? Der hat selber wahrscheinlich Angst vor dem, was ihm bevorsteht. Ihm ist die Macht genommen. Er hat dem die Macht genommen, der des Todes Gewalt hatte. Das ist dem Teufel. Durch den Tod Jesu. Er hat den Tod getötet mit den eigenen Waffen. Indem dass der Sündlose gestorben ist und sein Blut gegeben hat. Sein Blut gegeben hat, übrigens. Das ist auch noch schön. Machen wir später, wenn ich dran denke. Machen wir später. Also fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige, der tot war. Und siehe, ich lebe, ich habe den Schlüssel des Todes und des Hades. Das müsste man eigentlich, finde ich, an jedem Friedhof schreiben, so im Eingang. So irgendwie diesen Satz, die gute Nachricht vom Friedhof ist, Jesus lebt. Übrigens mal zwischendurch, fällt mir jetzt ein, zur Auflockerung. Wissen Sie, was die unnötigste Mauer in dieser Welt ist? Das ist die Friedhofsmauer. Weil die draußen sind, wollen nicht rein. Und die drin sind, können nicht raus. Ja. Oh, das war... Ne. Ja, dürfen wir vielleicht auch mal mitnehmen, ja? Aber der Tod in der Bibel, der Tod ist immer nur für einen an Jesus Christus gläubigen Menschen, ist der Tod immer nur das Vorletzte. Für viele Menschen ist ja der Tod das Letzte, das Schlimmste. Die größte Katastrophe für einen Christen ist es immer nur das Vorletzte. Das Letzte für einen Christen ist immer das Leben. Es hat einmal jemand gesagt, das hatte ich schon so, Die Drangsale können uns nicht von der Liebe Gottes scheiden, aber bald wird seine Liebe uns von der Drangsal scheiden. Und er wird, ich überspringe das jetzt mal der Zeit halber, er wird abwischen alle Tränen. Jetzt komme ich zum vierten Punkt, vierter Einblick in die Offenbarung, der Löwe und das Lamm. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Ja, wer öffnet die sieben Siegel? Wer hat die Kontrolle darüber? Jesus. Wer hat die Kontrolle über den Geschichtsablauf? Jesus. Über die reitenden Pferde, die da kommen, die vier? Jesus. Über alles hat er die Kontrolle. Er ist es, der die Siegel, er ist allein der, der die Siegel brechen kann. Und der Johannes ist zuerst verzweifelt, ihm wird dieses Buch, er sieht dieses Buch in der Hand Gottes, dessen, der auf dem Thron sitzt, und da ist nicht einmal jemand, geschweige denn, das Buch nehmen kann, man kann es nicht mal anblicken. Es ist von innen und außen beschrieben. Und da ist er verzweifelt. Ist denn alles außer Kontrolle geraten? Platzt das jetzt alles so dahin und so daher? Die Geschichte, der Geschichtsablauf? Und dann kommt einer der Ältesten und sagt, nein, nein, fürchte dich nicht, einer hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und wissen Sie, hier ist ja, Gott hat die Kontrolle, Gemeinde, Israel, Nationen. Jesus ist Jude. Und das wird noch in der Offenbarung gesagt. Da ist er schon verherrlicht und im Himmel, und da wird immer noch betont, Jesus ist Jude. Im Himmel sitzt auch ein wahrer Mensch. Da war er vorher ja nicht. Er ist ja erst Mensch geworden. Vorher war er immer schon Gott. Gottes Sohn. Aber jetzt ist er der Christus, erhöht, auferweckt. Und das als Jude. Und er wird als Jude zurückkehren. Und ich hatte mal eine bemerkenswerte Aussage gelesen von einem späteren oder von einem Evangelisten hier. Ich habe einmal einen Juden getroffen, der mein Leben veränderte. Er heißt Jesus. Seit ich ihm begegnet bin, bin ich nicht mehr derselbe und ich verdanke ihm alles. Das ist unter anderem für mich ein Grund, Israel zu lieben. Ich liebe alle Völker. Ich liebe auch die Iraner. Zurzeit sagt man ja übrigens, im Iran haben wir die zurzeit wahrscheinlich größte Erweckung unter allen Völkern. Die kommen en masse zum Glauben, vor allen Dingen junge Leute im Iran. Die haben keine andere Perspektive mehr. Die sehen nur schwarz. Und die kommen zum Glauben und die Gemeinde wächst, die Untergrundkirche wächst dort. Man sagt zurzeit am schnellsten von unter allen Nationen. Und wir wollen beten, oder? Auch für Terroristen, die stehen auch auf der Gebetsliste. Sind ja verblendet, sind ja Sünder, wie wir auch waren oder sind. Aber da ist doch diese Verwandtschaft zu Israel, ja, über Abraham. Die ist doch da. Und die Zukunft, die Israel noch hat. Und darum, das war bei mir so, also als ich mich bekehrt habe, ich weiß auch nicht, da kam sofort, da wurde ich wiedergeboren durch die Gnade Gottes und da kam sofort so eine Liebe und ein Verständnis für Israel in mein Herz. War einfach da. Ist bis heute geblieben. Und jemand sagte mal, ein Christ, der Israel ablehnt, ist wie ein Zweig, der den Baum ablehnt. In Anlehnung an Römer Kapitel 11. Ja? Wir sind eingepfropft in den edlen Ölbaum Israels. Ja, und jetzt ist es allerdings so, der größte aller Großen ist ein Jude. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat gesiegt und er bleibt Sieger. Und jetzt erwartet natürlich der Johannes, also es wird dem Johannes gesagt, du, der Löwe aus Juda hat gesiegt. Und er sagt, wow, klasse, stark, unser Herr, ich habe ihn ja eben noch gesehen, wie er aussieht, diese Herrlichkeit. Ich bin ja zu Tode erschrocken. Das ist der Herr. Ja, wie hat er denn gesiegt? Und ich will den Löwen sehen. Ich will den Löwen sehen. Und was sieht er? Ein Lämmlein. Es wird ihm gesagt, der Löwe aus Juda, Jesus Christus, der Verherrlichte, ist der Sieger. Und es wird ihm gezeigt, etwas ganz anderes, ein Lamm. Jesus ist der Herr aller Herren. Aber gesiegt hat er als Lamm. Ich erinnere mich noch an die beiden Botschaften am Freitag, einmal vom Natti über Psalm 22. Da hat er uns das so vor Augen geführt, ja? Wie Jesus sich selber hingibt. Wie da schon prophetisch gesagt wird, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er gibt sich selber auf, er gibt sich in die Hand Gottes. Oder dann von Philipp die Botschaft am Freitagnachmittag über Jakob am Jabbok, ja, wie Gott mit ihm ringt und Gott lässt sich besiegen. Der lässt sich besiegen, damit er siegt. Ja, das kann nur Gott. Das kann nur ein allmächtiger Gott, der alles unter Kontrolle hat. Er lässt sich besiegen, damit er siegt. Klasse. Und das ist eben Gott. Und das unterscheidet ihn von allen Göttern, die es sowieso nicht gibt. Von allen anderen in den Religionen. Er gibt sein angefangenes Werk nicht auf. Er gibt sich lieber selber hin, um Verlorene zu retten. Er hat den Sieg nicht errungen als ein Löwe, das hätte er tun können, hätte so machen können. Aber er kommt als Lamm. Und dann heißt es ja hier, wie geschlachtet. Ein Symbol für das Kreuz, das tut Gott für dich. Aber interessant ist die Aussage, er sieht das geschlachtete Lamm, das sieht er stehen. Haben Sie schon mal gesehen? Haben Sie schon mal ein geschlachtetes Tier stehen sehen? Aber ich noch nicht. Die liegen immer. Ne? Aber hier steht er. Er ist auferstanden. Der Geschlachtete ist auferstanden und er steht. Und da erinnern wir uns an den Sonntag der Auferstehung, als Jesus Christus vor seinen Jüngern steht und ihnen, wie ein geschlachtetes Lamm, ja, er zeigt ihnen die Wunden. Er sagt, hier, guckt meine Wunden, leg deine Finger rein, ja, und so weiter. Schaut, ich stehe als lebendig vor euch. Und dann sagt er ihnen noch, sehen Sie, jetzt erinnere ich mich doch an, was ich ihnen sagen wollte. Er sagt ihnen noch, ich bin kein Geist, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein, wie ich habe. Was hätte ich gesagt, wenn ich das gewesen wäre? Ich bin kein Geist, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie ich habe. Das sagt er nicht. Er redet nicht mehr von seinem Blut, weil offensichtlich ist der verherrlichte Körper unseres Jesus ganz anders. Und darum redet er von seinem Fleisch, also von seinem Körper, verherrlichten Körper und dem Gebein. So ein Gedanke. Machen Sie damit, was Sie wollen. Ja gut, also ich denke, wir haben mit der Auferstehung begonnen und die Zeit ist dahin. Ihr habt alle Hunger. Ist auch bald eine Stunde vorbei, glaube ich jetzt. Und ich hätte noch einen Punkt hier. 8 neue Dinge, aber das kann ich ein andermal machen oder vielleicht kann man sogar mal einen speziellen Vortrag darüber machen. Und wir sehen jedenfalls in allen Details, durch die ganze Offenbarung, du musst mal die Offenbarung lesen, in dem Blickwinkel nicht, geht ja alles kaputt und Gericht, ja natürlich, das ist ja so, das gehört ja auch dazu. Aber du musst mal die Offenbarung lesen, in diesem Blickwinkel, dass der Herr wirklich über alles die Kontrolle hat. So beginnt ja schon die Offenbarung. Heißt er nicht die Offenbarung des Johannes oder die Offenbarung vom Antichristen oder so? Ja? Nein, die Offenbarung Jesu Christi. Es ist sein Buch. Und bitte, ja, nehmen Sie es mit. Auch für sich persönlich noch einmal, wie auch in den vergangenen Tagen schon durch die Brüder. Wir können so viel Ermutigung mitnehmen aus dem Wort Gottes für unser persönliches Leben. Amen. Ich bete noch. Ja, liebevoller Vater, wir danken dir, dass geschrieben steht, du warst in Christus und versöhntest die Welt mit dir selbst. Du bist der Herr. Und Herr, es ist für uns, wir können es glauben, und das tun wir. Aber es ist so vielsagend, dass du, der Herr, über alles zum Lämmlein geworden bist, um uns zu erretten. Du hast uns nicht errettet als Löwe, du hast uns errettet als Lamm. Aber du wirst eines Tages als Löwe regieren. Dafür danke ich dir, Herr. Und auch mein kleines Leben, das auch vielen Schwankungen unterworfen ist, es gehört dir, Herr. Du bist der Trost für alles in unserem Leben. Amen.